Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin bei Radio Dreieckland in Freiburg am 23. September 2013. Heute verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Mitte letzter Woche wurde in Griechenland der antifaschistische Rapper Killer P ermordet. Er wurde von einer Neonazi-Gruppe gejagt und von einem Mitglied der faschistischen Partei Goldene Morgenröte erstochen. Welche Bedeutung die Person Killer P für die antifaschistische Bewegung in Griechenland hatte, darüber sprach Kollegin Johanna mit der Aktivistin Caroline Philipp, die in Athen und Berlin lebt. Außerdem Ecotopia Bike Tour von Berlin mit dem Fahrrad nach Rumänien. Unter dem Motto Beyond Borders startete Mitte Juli eine Fahrradtour in Berlin. Sie überquerte auf dem Weg nach Rumänien verschiedene politische Grenzen. Kollege Fabian sprach darüber mit Korrespondentin Laura. Die Musik kommt heute GEMA-frei wie gewohnt von der französischen Band Babibou aus Avignon. Doch zunächst wie immer die Focus-Europa-Nachrichten vom 23. September 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Europäische Zeitungen sehen Merkel als unbequeme Preußin. Die französische Zeitung Le Monde sieht Angela Merkel als Mutter des Vaterlands und merkt an, dass sie von einer grünen Beimengung zu ihrem Programm profitiert habe, was sie nicht daran hindere, die Interessen der deutschen Autoindustrie gegen europäischen Umweltstandards zu verteidigen. Ansonsten fällt Le Monde zu Merkel nicht die schwäbische Hausfrau, sondern die Preußin ein. Der britische Guardian findet, dass Merkels Sieg den meisten politischen Trends in Europa entgegenlaufe. Das mache sie zu einer unangreifbaren, aber auch unbequemen Führerin. Der griechischen Zeitung I Kathimerini ist am Wahlabend vor allem eines aufgefallen, dass Angela Merkel gesagt hat, sie wolle den Druck auf Griechenland beibehalten.
Frankreich. Regierung hofft auf Milliardeneinnahmen durch Ökosteuer. Die französische Regierung hofft auf 2,5 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen durch eine Steuer auf fossile Brennstoffe im Jahr 2015. Dies verkündete der französische Ministerpräsident Jean-Marc Ayrault am Wochenende. Die Steuer soll dazu beitragen, das Umweltbewusstsein zu stärken und den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid zu verringern. Außerdem kündigte Ayrault an, dass es auch die Gewinne von Atomkraftwerken stärker besteuert werden sollen. Einzelheiten nannte er hierzu nicht. Die Ökosteuer geht auf den Druck der französischen Grünen zurück. Staatspräsident Hollande hatte ihre Einführung am Freitag angekündigt. Schweizer wollen Wehrpflicht beibehalten. In einer Volksabstimmung haben sich am Sonntag 3 von 4 Schweizerinnen und Schweizern für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht ausgesprochen. Die Abstimmung fand auf Initiative der Gruppe Schweiz ohne Armee statt. Die Initiative wollte die Wehrpflicht durch eine freiwillige Armee aus Männern und Frauen ersetzen. Es war der dritte Versuch, bei einem Referendum in der Schweiz entweder die Armee insgesamt oder wenigstens die Wehrpflicht abzuschaffen. Bei einer früheren Gelegenheit hatte der Schweizer Schriftsteller Dürrenmatt die Abschaffung der Armee als einen ungeheuren Akt der Vernunft bezeichnet. Dazu kam es nicht. Radio Dreieckland sprach vor der Abstimmung mit einer Vertreterin der Minderheit, die eine Wehrpflicht in der Schweiz bzw. eine Schweizer Armee überhaupt für überflüssig halten, nämlich mit Seraina Batzen von der Gruppe Schweiz ohne Armee.
Ich persönlich finde nicht, dass die Schweiz eine Armee braucht. Ich weiß nicht, wofür dass wir die einsetzen wollen, dass die Schweiz in den nächsten Jahrzehnten angegriffen wird, ist aus meiner Sicht ein sehr unglaubwürdiges Szenario.
So sieht es aber die Mehrheit in der Schweiz offenbar nicht. Der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, Denis Froidevaux, freut sich indessen nicht nur darüber, dass das Volk zur Wehrpflicht steht, sondern denkt bereits darüber nach, die Schweizer Armee auch für Frauen und Ausländer zu öffnen.
Rouhani fordert ein Recht Irans auf Urananreicherung. Der seit August amtierende iranische Präsident Hassan Rouhani hat für sein Land das Recht auf Anreicherung von Uran gefordert. Zugleich betonte er, dass Iran nicht, wie von westlichen Staaten und Israel verdächtigt, nach einer Atombombe strebe. Was wie eine Verhärtung aussieht, könnte in Wirklichkeit der Versuch zu einem neuen Dialog sein. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsausschusses und Deutschland, die mit Iran jahrelang ergebnislos verhandelt haben, waren schon vor längerer Zeit bereit, die iranische Urananreicherung zu akzeptieren, allerdings nur bis zu einem Grad, der in normalen Atomreaktoren gebraucht wird, während Iran angeblich für medizinische Zwecke höher anreichern will. Indessen wird darüber spekuliert, ob es am morgigen Dienstag vielleicht zu einem kurzen Treffen zwischen Obama und Rouhani kommen könnte. An diesem Tag stehen beide auf der Rednerliste der UNO-Vollversammlung in New York.
Chinesisches Staatsunternehmen pachtet riesige Ackerflächen in der Ukraine. Nach einer Meldung der South China Morning Post hat die chinesische Staatsfirma Xinjiang Construction and Production 100.000 Hektar Ackerland in der Ukraine gepachtet. Der Pachtvertrag soll sich auf 50 Jahre belaufen. Nach Angabe der Zeitung ist eine Ausweitung der Pachtfläche auf 3 Millionen Hektar geplant. Das entspricht in etwa einem Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Mit der langfristigen Pachtung umgeht die chinesische Firma ein Verbot für den Verkauf von Farmland, das das Parlament der Ukraine erst im vergangenen Dezember bis 2016 verlängert hat.
Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Montag, den 23. September.
You said I remember you and me wasn't single, but I'm not able. You know to do better, you made me crazy. I'm so sorry, baby, 'cause I have to go away alone on my way. Please don't cry, keep your smiles on. Nobody knows who you are, but I've seen your soul. Well, look at me so far, I'm scared. No.
faschistischer Mord in Griechenland. In der Nacht auf Mittwoch, den 18.09.2013, wurde in Piräus der antifaschistische Musiker Pavlos Fissas alias Killer P. ermordet. Er wurde von einer Neonazi-Gruppe gejagt und von einem Mitglied der faschistischen Partei Goldene Morgenröte erstochen. Der Mord führte zu großen Protesten in vielen Städten Griechenlands und international. Über die Hintergründe haben wir am vergangenen Donnerstag mit Caroline Philipp gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und antirassistische Aktivistin, lebt in Athen und Berlin und ist unmittelbar vor dem Mord nach Deutschland zurückgekehrt. Zuerst wollten wir von ihr wissen, welche Bedeutung die Person von Killer P. für den griechischen Antifaschismus hatte. Ein Beitrag von Kollegin Johanna.
Also ich würde die ganzen Ereignisse jetzt eigentlich nicht so sehr an der Bedeutung als Person, die er vorher hatte, festmachen. Also er war bekannt als Rapper und als politischer Rapper, als linker Rapper, aber jetzt nicht eine Ikone, die unheimlich verbreitet bekannt war außerhalb der Szene. Das ein Mensch, der politisch aktiv war, gegen Faschismus umgebracht wurde, was jetzt die Proteste zum Ausbrechen gebracht hat.
Pavlos Fissas und seine Freunde wurden ja von einer Gruppe von Neonazis umzingelt. In der unmittelbaren Nähe soll sich eine Polizeieinheit, eine dieser berüchtigten Motorradpolizeieinheiten, aufgehalten haben. Und es heißt sogar, dass eine der anwesenden Angegriffenen die Polizei sogar noch um Hilfe gerufen hätten. Vergeblich, sie kam erst spät dazu, als die Neonazis sich schon wieder verzogen hatten. Ist das ein typisches Verhalten der Polizei?
Also ich glaube, das ist so ein Verhalten, das sich auch schon mehrere Male wiederholt hat. Jetzt genau auf diesen, jetzt auf vorgestern Nacht bezogen, kann man das jetzt nicht mehr so zurückverfolgen. Aber auf der anderen Seite gibt es die Anschuldigungen gegenüber der Polizei auch von Vorfällen davor. Jetzt in einem weiteren südlichen Vorort von Athen haben vor dem Sommer Angriffe stattgefunden von Faschisten auf linke Einrichtungen, wo auch Polizeikräfte daneben standen und nicht eingegriffen haben. Letztes Jahr im Oktober wurden von Faschisten ein Theater angegriffen und der Regisseur wurde verprügelt von den Faschisten. Die Polizei stand daneben, hat nicht eingegriffen. Also so viele Vorfälle haben sich schon so oft wiederholt, dass es eigentlich nicht überraschend ist. Das Besondere an diesem Fall ist natürlich, dass es jetzt zu einem Mord kam. Und ich glaube, darum ist das ein Vorfall, der so rausragt, weil es jetzt bis zum Verlust eines Lebens kam. Und was auch noch wichtig ist, was die Proteste natürlich so angestachelt hat, das ist ein Verlust von einem griechischen Mitglied der antifaschistischen Szene. Also in der Vergangenheit kam es ja schon mehrmals zu Morden von Chrissi Avgi-Mitgliedern an Migranten im Januar und da gab es auch Proteste, aber die sind in keiner Weise zu vergleichen mit den Protesten, die jetzt stattfinden, was natürlich auch ein kritisches Licht auf die antifaschistische Szene wirft, wenn eben ein griechischer Toter so viel mehr Protest auslösen kann als ein Toter aus Pakistan, wie das im Frühjahr passiert ist.
So eine Tat könnte ja eigentlich auch Proteste hervorrufen, die noch über eine linke, antifaschistische, anarchistische Szene hinausgehen. Haben sich da jetzt breitere Bevölkerungsschichten beteiligt?
Interessant ist zum Beispiel, dass gestern unheimlich viele unterschiedliche Gruppen zu Protesten aufgerufen haben. Also ganz viele Organisationen aus der Nachbarschaft, wo das passiert ist, also aus Videos, südlich von Athen gelegen, Rentnerorganisationen, Metallarbeiterorganisationen.
Wo er auch organisiert war.
Genau, aber auch Unternehmerorganisationen, also ganz viele Leute, die eigentlich nicht unbedingt, also die Unternehmerorganisation ist ja nicht unbedingt verbunden fest mit dem antifaschistischen Spektrum. Und da ist es schon interessant, so was für Solidaritätskundgebungen kommen. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es zu neuen Bündnissen kommen kann und auch Bündnisse, die über die linke Szene hinausgehen.
Es gibt ja derzeit auch noch sowieso andere größere Proteste in Griechenland im Zusammenhang mit den Streiks im öffentlichen Dienst. Lief das dann vielleicht sogar zusammen an Mobilisierungspotenzial oder war es eher eine Konkurrenz?
Also ich kann sagen, dass gestern, als die Proteste der Lehrer stattgefunden haben, dass die das integriert haben in ihre Demo. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Vorfall, also die Ermordung eines Aktivisten durch Faschisten, dass das wieder mal so ein Funke ist, der ganz viele andere Proteste auch eben auslöst. Das war 2008 bei der Ermordung von Alexis Rigoropoulos genau das Gleiche, dass vorher schon ganz viele Proteste gab gegen Bildungsreform vor allen Dingen und gegen die Prekarisierung und dass dann die Ermordung des Jungen eben diese Proteste ausgelöst haben, die über die Proteste gegen Polizeigewalt herausgingen. und so eine richtigen so Protestmonate initiiert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wieder das Gleiche ist. Es werden auch manchmal Parallelen zu den Ereignissen vom Dezember 2008 jetzt gezogen in einigen Blogs oder Foren, dass irgendwie vorausgesagt wird, okay, jetzt kommt ein neuer Dezember. Ob das passiert, wird sich zeigen.
Können diese breiten Proteste sich zum Teil auch damit erklären, dass jetzt die Kritik sich auf die goldene Morgenröte fokussiert und vielleicht ein breiter verankerter Rassismus damit totgeschwiegen wird?
Das kann ich mir gut vorstellen, weil der Innenminister Nikos Venzias, ein rechter Hardliner in der Partei der Konservativen, hat jetzt nämlich initiiert, dass eventuell die Partei verboten wird, was, wenn man seine Geschichte kennt und seine Hetze gegen Migrantinnen, ist es eigentlich lächerlich, dass er sich jetzt hervortut als Bekämpfer des Rechtsextremismus. Auf der anderen Seite denke ich, dass das, was die Goldene Morgenröte in der Vergangenheit getan hat, dass sie eben durch ihre Aktivitäten im Parlament und außerhalb des Parlaments in den Nachbarschaften, dass sie geschafft hat, den Diskurs nach rechts zu biegen, mit der Folge, dass die anderen Parteien und nicht nur die Konservativen gefolgt sind, dass das jetzt vielleicht so einen Fokus auf Rudi Javier dazu führen kann, das ist eine Spekulation von mir, dass der generelle Diskurs vielleicht so ein bisschen so einen antifaschistischen Touch bekommt, auch wenn es erstmal nur gegen die Goldene Morgenröte geht.
Kommen wir noch zu den Auswirkungen des Mordes auf diejenigen, gegen die sich das wohl gerichtet hat, wahrscheinlich vor allem politisch aktive linke Menschen und Migrantinnen und Migranten. Wie wirkt sich das aus? Lähmt das jetzt eine kritische linke Szene und vielleicht auch Migranten? Gibt es jetzt Leute, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen oder konnte das eh schon gar nicht mehr schlimmer werden?
Ich glaube, ehrlich gesagt, die Atmosphäre der Lähmung war eher davor verbreitet. Also diese Atmosphäre der Lähmung, okay, die Rudi Javier sind so wahnsinnig aktiv, sind überall dabei, uns mit ihren gewalttätigen Aktionen einzuschüchtern. Und ich hatte eher das Gefühl, dass so eine Atmosphäre des Wartens verbreitet ist. Also es wird gewartet darauf, dass im Herbst wieder Proteste gegen die Kürzungsmaßnahmen stattfinden und es war so eine wartende Atmosphäre, okay, wann bringt die Rudi Javier mit ihren Aktionen denn das Fass zum Überlaufen? Es gab ja auch letzte Woche schon eine Aktion von Parteimitgliedern der Goldenen Morgenröte, die ein Büro der Kommunistischen Partei gestürmt haben und 8 Mitglieder krankenhausreif geschlagen haben, was unheimlich viel Empörung ausgelöst hat, aber noch nicht dieses, okay, jetzt machen wir endlich was. Das ist eher sowas, was natürlich tragisch ist, dass so ein Vorfall erst passieren musste, damit wieder viel Aktion passiert und eben antifaschistische Aktionen noch massiver passiert. Es ist tragisch, dass dafür jemand sterben müsste, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt eingeschüchtert sind, sondern dass es jetzt an einem Punkt angelangt ist, wo die Leute sagen, so, jetzt reicht es aber wirklich und jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir auf die Straße wieder und bleiben da auch.
Every day I want to run away. Every day I try to do better. Every day I'm on my way. Every day I'll return later. That at his first gray hair. Oh my, my mama wasn't happy. My sister was no longer a baby. My brother said, I don't care. Every time I miss my train, every
Every time I dance in rain, every time I delete my brain, every time I bend my pain, because you are so pure. And nothing lasts you not sure, because you are so pure. And nothing lasts not sure, because you are so pure. And I'm still not sure.
Die Ecotopia Bike Tour startete Mitte Juli in Berlin und steht unter dem Motto Beyond Borders. Und politische Grenzen hat sie auf ihrem Weg nach Rumänien bisher zahlreiche überschritten. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auf der mehrmonatigen Radtour sicherlich auch persönliche Grenzerfahrungen durchlebt. Kollege Fabian sprach mit Korrespondentin Laura.
Du bist schon eine Weile, hast du uns verlassen, und zwar bist du zur Ecotopia Bike Tour gestoßen. Die Ecotopia Bike Tour ist schon seit 2 Monaten unterwegs auf einer Tour von Berlin, wo sie Mitte Juli gestartet sind, nach Rumänien, und dort seid ihr mittlerweile angekommen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was die Ecotopia Bike Tour eigentlich ist und aus welchem Kontext sie entstanden ist?
Ja, genau. Also die Ecotopia Bike Tour ist ein Projekt, das es schon ganz schön lange gibt, seit 23 Jahren. Also 1990 ist das erste Mal passiert. Und zwar ist das aus folgendem Kontext entstanden. Also es gab schon in den 80ern eine ganze Weile lang jedes Jahr das Ecotopia Gathering, wo sich Umweltaktivistinnen aus ganz Europa jährlich getroffen haben, um sich zu vernetzen, Workshops abzuhalten und so weiter. Und zu diesen Gatherings sind die Leute ganz oft auch einfach mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug gekommen. Und irgendwann, eben Anfang der 90er oder Ende der 80er, hatten dann Leute irgendwann die Idee zu sagen, wollen wir das nicht mal anders machen? Wollen wir nicht mal versuchen, unser Ökoleben, das wir dann auf dem Camp praktizieren, auch schon bei der Hinreise auszuprobieren und vielleicht mal mit dem Fahrrad hinzufahren? Und daraus ist diese Idee entstanden, jedes Jahr eine lange Fahrradtour quer durch Europa zu machen. Also damals ging es dann von Bergen nach Ungarn in der Nähe von Budapest, und seitdem passiert das jedes Jahr, genau. Und letztes Jahr war das so im mediterranen Raum unterwegs, Barcelona, Italien, Frankreich, und dieses Jahr eben von Berlin nach Cluj in Rumänien. Und die Tour ist jetzt, genau wie du schon gesagt hast, Mitte Juli in Berlin losgefahren und dann über Tschechien, über Wien, wo ich dazugestoßen bin, Ljubljana, Zagreb, Teil durch Bosnien, über Serbien, Belgrad, bis eben jetzt wieder ein Stückchen nördlich Richtung Cluj in Rumänien gefahren.
Du hast schon erwähnt, letztes Jahr war das Ziel der Tour sozusagen die Degrowth-Konferenz in Venedig, wenn ich mich recht erinnere. Also die Tour fährt nicht mehr zu einem Ecotopia-Camp. Ihr habt sicherlich auf dem Weg auch sehr viele interessante Projekte besucht. Also der Weg ist ja sozusagen das Ziel bei der Ecotopia-Bike-Tour. Kannst du uns da 1-2 Projekte nennen, die dir jetzt besonders gut gefallen haben oder die du besonders interessant findest?
Also das diesjährige Thema war jetzt Beyond Borders. Also es sollte um Grenzen gehen, aber nicht nur um nationale Grenzen, um Grenzerfahrungen und so weiter. Und interessant war, dass wir natürlich jetzt sehr viele Grenzen, also Nationalgrenzen auch überschritten haben, und vor allem auch solche, die es noch gar nicht so lange in der Form gibt. Also vor allem die Zeit jetzt in Bosnien, Kroatien, Serbien, also insgesamt im ehemaligen Jugoslawien, war da sehr, sehr spannend. Und da haben wir, glaube ich, alle irgendwie sehr viel mitgenommen, vor allem eben durch Gespräche, die wir mit Menschen geführt haben, die ehemals in Bosnien gelebt haben, jetzt irgendwie in Serbien, die vielleicht Elternteile haben, kroatisch-bosnische Abstammung sind und eben da ganz viel erzählen konnten über Kriegserfahrungen in Jugoslawien und auch darüber, wie jetzt auch heute immer noch diese Grenzen, die damals dann gezogen wurden, halt sehr, sehr stark präsent sind. Also das war sehr spannend auf jeden Fall. Ansonsten haben wir oft Projekte besucht, also die Communities sind. Eine davon war interessant, die war in Österreich in der Nähe von Bad Eisenkappel, wo eine slowenische Minderheit eben schon seit Jahrhunderten wohnt, die während der Zeit des Nationalsozialismus sehr stark verfolgt wurde und wo es heute jetzt eben ein Museum und eine Erinnerungsstätte und so weiter gibt und wir da auch interessante Eindrücke bekommen haben. Genau, jetzt gerade sind wir in Roja Montana, wo momentan ganz viele Proteste stattfinden gegen eine Goldmine, was bestimmt auch in Deutschland jetzt schon mittlerweile angekommen ist. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit gehabt, die Medien zu studieren in den letzten Wochen.
Ja. Doch auch die Süddeutsche Zeitung hat dann am 16. September von Zehntausenden Menschen berichtet, die in Rumänien gegen diese Goldmine protestieren. Goldmine ist ja eigentlich untertrieben, das ist ja eigentlich ein Tagebau, wo mit massivem Einsatz von Cyanid Gold ausgewaschen werden soll. Unter anderem das Cyanid für diese für diesen Tagebau kommt von der deutschen Firma Degussa, die in Düsseldorf ihren Sitz hat und im Zweiten Weltkrieg Zyklon B für die Gaskammern hergestellt hat. Also die deutsche Waffen, deutsches Geld versauen die Umwelt in aller Welt. Das gilt auch in diesem Konflikt. Vielleicht noch eine Frage, die so Kroatien betrifft. Kroatien ist ja das jüngste EU-Mitgliedsland. Ihr seid da auch durchgefahren. Vielleicht, also mich würde es einfach interessieren, war das überhaupt ein Thema, weil ihr da mit Aktivisten gesprochen habt? Gab es da irgendwelche Kommentare dazu? Spielte das eine Rolle?
Der EU-Beitritt?
Ja.
Also wir hatten ein Treffen mit Aktivistinnen, die sich vor allem mit Migration beschäftigen. Und die haben uns schon eben jetzt darüber erzählt, wie sich da auch die Situation jetzt natürlich ein bisschen ändert, auch durch die Diskussion jetzt Schengen-Mitglied oder nicht und so. Das war insofern natürlich jetzt einfach spannend, auch Leute persönlich zu fragen, was passiert denn irgendwie, wenn jetzt ein Staatmitglied der EU wird. Aber da lässt sich natürlich jetzt noch nicht so viel sagen irgendwie vielleicht. Also das
Klar, Kroatien ist erst am 1. Juli der Europäischen Union beigetreten als 28. Genau. Mitgliedsland. Vielleicht noch, also es gab ja in diesem Kontext von Roja Montana auch Proteste in Straßburg, in Kanada, in den USA, in verschiedensten europäischen Städten. Wo wart ihr an diesem Wochenende vom 15. 14.? Wart ihr da schon in Roja Montana oder habt ihr da an einem Protest teilgenommen? Was kannst du uns jetzt von direkten Aktionen vor Ort berichten? Wie war so die Stimmung?
Ja, also wir haben bisher an zwei Protestaktionen teilgenommen. Das eine war in Timișoara. Das war, ja, mir fällt es schwer, mich an Tage zu erinnern. Man verliert hier irgendwie ein bisschen den Zeitüberblick, aber vor einer Woche, glaube ich, genau. Ja.
Laut eurem Plan wart ihr dort am 13., 14. September. Aber ich weiß nicht, ob ihr euren Plan einhaltet.
Okay. Gut, dann war das wohl da. Da haben wir an einer Demo teilgenommen, die eben auch unterschiedlich, also von eher linksradikal orientierten Aktivistinnen, aber auch einfach von, ich sag mal, Bürgerbewegungen zusammen organisiert wurde. Und gestern haben wir hier direkt im Ort an der Demonstration teilgenommen. Also es war Sonntag und es finden jetzt eben immer sonntags Demonstrationen statt, wo ganz viele Leute hier aus dem Ort direkt und aus den umliegenden Gemeinden, aber eben auch, ich sag mal, zugereiste, eher radikal orientierte Aktivistinnen zusammen demonstriert haben, was auch eine ganz interessante Erfahrung irgendwie war und auch ein bisschen seltsam, weil hier jetzt zunächst mal irgendwie die Nationalhymne gespielt wurde und zahlreiche Rumänienflaggen geschwenkt wurden, was, glaube ich, für einen Großteil von den Leuten, mit denen ich jetzt hier vorher im Kontakt war, mit denen ich zu der Demonstration gegangen bin, eher abschreckend war. Aber man sieht, es gibt hier eine ganz breite Stimmung in der Bevölkerung, die irgendwie sagt, wir wollen da was dagegen machen, was, glaube ich, für Rumänien, so wie ich das jetzt höre, eher untypisch ist, dass da dass man Nein sagt zu was die Regierung möchte oder dass man sich gegen irgendwas wehrt. Wurde mir jetzt so beschrieben, dass es in Rumänien eher was ist, was man nicht so gerne macht und was nicht so schnell passiert. Also das spricht, denke ich, auch dafür, wie wichtig den Leuten das hier ist.
Eine gewandelte Politikkultur in Rumänien, das berichtet uns Laura, unsere Korrespondentin auf dem Fahrrad, die rasende Reporterin sozusagen in Rumänien gerade, gegen Ende der Ecotopia Bike Tour. Vielen Dank erstmal für diese Eindrücke, Laura.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.